Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Harald war heute mit dem falschen Wein aufgestanden. Diese zähflüssige, supersüße Dessertplüre. Bah! Danach war ihm irgendwie schwindelig gewesen und er musste erstmal einen Sherry trinken. Für gegen Kreislauf. Dann war es Zeit, den Kater zu füttern. Der bekam ein halbes aus der Dose. Dann war es Zeit für Frühstück. Ein halbes aus der Dose. Dann war es Zeit für die Zwischenmahlzeit. Halbes aus der Dose. Ein Schluck Bier gab den anderen. Jetzt stand ihm wieder diese verfluchte Kohlensäure in der Röhre. Der Klügere kippt nach, dachte sich Harald, und in einer flüssigen Bewegung schüttete er zwei doppelte Doppelkorn obendrauf. Also sechs. Ha, das half. So, jetzt erstmal Stuhlgang. Von der Konsistenz her eher flüssig. Harald saß da, zählte die Fliesen und ließ fließen. Er wünschte sich, er wäre nicht immer so allein. Also beim Kacken schon, aber sonst halt nicht. Er wurde ein bisschen traurig, brauchte ganz klar was zum Stimmung aufhellen und trank einen klaren und wünschte sich jemanden. Irgendjemanden. Er musste den Durchblick behalten und trank noch einen klaren. Wünschte sich jemanden und trank noch einen klaren. Das war wohl Wishful Drinking. Jemanden zum Liebhaben und Leergut wegbringen. Das wär was. Das hieß bestimmt Leergut, weil er immer alles gut leer trank, dachte er noch. Zack, da war auch schon Mittag. Bisschen Obst kann nicht schaden, dachte sich Harald. Man muss ja auf die Gesundheit achten. Zerdrückte eine Ananasscheibe und machte sich einen kurzen Longdrink. Danach einen langen kurzen für die Verdauung. So, jetzt erstmal Stuhlgang. Harald saß da und zählte die Fugen. Ob Johann Sebastian Bach zu Kacker und Fuge auf Klo eingefallen war, als er sich jemanden wünschte, war immerhin in dem Moll. Was für eine Schnapsidee. Obwohl der arpeggiert gespielte verminderte Septakkord war wirklich großer Vino, dachte Harald noch. Da verspürte er plötzlich aus dem Blauen heraus extrem stechenden Durst. Mann, was hatte er einen Weinbrand. Halbes half. Zack, war schon wieder Tea Time, wie die Zeit verging. Schnell Wasser heiß gemacht und damit er sich das nicht trocken runterwürgen musste, Schuss rum rein. Fühlte sich danach tatsächlich ein bisschen groggy. Apropos groggy, war das nicht der Blaue aus der Sesamstraße gewesen? Egal, jetzt erstmal Stuhlgang. Harald saß da und dachte darüber nach, dass er nächstes Mal doch wieder die Brille runterklappen sollte, war ohne irgendwie so kalt. Da fiel sein Blick auf die Toilette. Er musste leise lachen und fragte sich noch, wie er mit nacktem Arsch und Hose auf halb acht aufs Waschbecken gekommen war. Da zack, war es schon Zeit für Abendbrot. Es gab russisch Brot, eine Tüte und zwei Flaschen. Wodka war ja der Diminutiv von Woda, dachte Harald noch. Klang irgendwie niedlich. Irgendwas wollte er doch heute machen, was war das noch gewesen? Egal, würde ihm schon wieder einfallen, jetzt erstmal Stuhlgang. Harald saß da und vergewisserte sich zuerst, dass er das Waschbecken sah. Tat er, dann ließ er laufen. War heute wieder ein randvoller Tag gewesen, er musste sich dringend mal entspannen. Dazu nahm er immer einen Raki, das war bei ihm so Uso. Auf einem Bein ist schlecht stehen, dachte er noch und nahm noch einen. Und was wäre, wenn er jetzt ein Tisch wäre, dachte er noch und nahm noch zwei. Und was wäre, wenn er jetzt ein Käfer wäre? Ha, das wär was. Harald nahm noch zwei, ihm doch egal, nach ihm die Absintflut. Und was wäre, wenn er jetzt eine Spinne wäre, ne? Noch zwei. Und was wäre, wenn er jetzt ein Tausendfüßler wäre? Harald nahm die Flasche mit ins Bett. Er musste jetzt dringend schlafen. Denn jeden Morgen pünktlich um sieben hatte er einen Stuhlgang. Und um acht stand er auf.
Fest und flauschig, fest und flauschig. Ohne hier aber zwei ganz, ganz müde Bären heute am Mikrofon. Oh, bist du müder Bär?
Siehst aber auch ganz schön wuschelig
und müde aus. Du siehst aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen.
Hey, schönen toten Sonntag. Hey. Schönen toten Sonntag.
Frohen Leichnam.
Es ist heute es ist Totensonntag heute, 26. November. Ich dachte erst, es wäre 1. Advent, aber es ist Totensonntag. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Olli und Janni sind hier, wir sind beide verkatert. Und wir haben gerade, das erste Intro von Marco Göllner, wo wir uns währenddessen SMS geschrieben haben, um uns zu fragen, wann es denn endlich aufhört.
Das ging, ich habe erst danach gesehen, dass es sehr, sehr lange war. Und dann habe ich gedacht, hätten wir nochmal uns kurz beide hinlegen können. Generell, ich bin auch noch so müde heute. Wir müssen den Leuten erzählen, herzlich willkommen erstmal zu Fest und Flauschig. Den Namen der Sendung wird Jan gleich von sich geben, den weiß ich nämlich noch gar nicht. Du hattest gestern die Eröffnung einer Ausstellung. Ich habe gestern Fotos gemacht für meine Platte. Das ging alles sehr lange. Das sind unsere Sachen, die wir so privat machen. Heute treffen wir uns und quatschen ein bisschen drüber. Ich bin total müde. Ich habe gestern deine Arbeiten verfolgt, weil ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich gespürt habe, dass du aufgeregt bist bei der Eröffnung der großen Deutschland-Ausstellung und habe im WDR mir von dir Berichte angeguckt und habe gestern wirklich, wie vielleicht auch so eine stolze Mutter, so ein bisschen geguckt, was ist da los bei dir? Ja, ich war neugierig. Ich bin gern da gewesen.
Ja, tatsächlich. Ja, das war wirklich,
und es war ein sehr wohlwollender Bericht, erstmal vorneweg. Und das ist dann immer sehr witzig, wenn Leute, Moderatoren, über einen Kollegen oder auch Freund und dann so reden, so, Böhmermann zeigt auf seiner Ausstellung und so sachlich über einen reden. Hast du dir das selber angehört? Nee, ne? Hast du nicht,
oder? Nee, hab ich mir nicht angehört. Erstmal muss ich kurz den Titel der Sendung sagen und der ist auch inspiriert von gestern. Der Titel der Sendung ist, wieso machen Sie das? Und ich weiß nicht, ob dir diese Frage, das ist nämlich ganz interessant
gewesen. Ist das nicht von Kristall inspiriert?
Wieso machen Sie das?
Darf der das? Wieso machen Sie das?
Wieso machen Sie das? Also ich will so ein paar Sachen erzählen, die gestern passiert sind, weil das ja, das war eine ganz besondere neue Erfahrung gestern, ohne das jetzt zu hochhängen zu wollen. Aber ich meine, wenn du sonst, du kennst das ja auch, du machst es anders als ich. Du machst Sachen und öfter mit Publikum. Du stehst auf einer Bühne und machst deine Lieder und dann siehst du in den Gesichtern der Leuten, ob sie dich hassen oder nicht. Und für mich ist das eigentlich seit Jahren immer so, dass ich irgendwas mache und wenn irgendwelche Sachen gebaut auf die Bühne gestellt, abgefilmt, dann geht man wieder nach Hause. Ich gehe quasi immer jeden Tag ins Büro. Und das ist war gestern.
Ja, ist tatsächlich. Bei dir ist es eigentlich ein Bürojob, den du tatsächlich machst. Habe ich ja durch Schulz und Böhmermann auch mitbekommen. Und gestern musstest du dich der Öffentlichkeit wieder stellen, also dem Volke entgegentreten so ein bisschen. Hast du mit den Leuten geredet? Und genau, ich weiß wirklich gar nichts. Erzähl mir ein bisschen davon.
Also geht so. Erstmal war das natürlich das Absurde ist ja erstmal die große Frage, warum machen sie das? Ne, also und diese Frage wurde dann auch gestellt.
Im Bericht auch beim WDR.
In Bezug auf alles andere, wieso macht man das? Wieso so nach dem Motto, da muss doch eine vernünftige Erklärung für geben. Ich meine, wir leben in unsicheren Zeiten, da muss man solche Sachen doch rational erklären können. Die Frage ist nicht, wieso machen sie das, sondern wie macht man das? Oder wo macht man das? So, das kann man dann so ein bisschen nachvollziehen. Und tatsächlich ist das so, dass ich habe ja eine Fernsehproduktionsfirma und wir sitzen zusammen und haben Ideen und viele Sachen, die guten Sachen kann man eigentlich oft nicht im Fernsehen machen, weil die eigentlich da nicht funktionieren oder auch die doofen Sachen kann man im Fernsehen nicht machen. Und vor allen Dingen war das so eine schöne Möglichkeit, mal was zu bauen, was man in der Hand hat. Und das ist der große
Unterschied. Du musst mir ein bisschen was dazu auch erklären. Es heißt ja, das ist die große Deutschland-Ausstellung. Das habe ich gestern auch schon mitbekommen. Genau. Es ist eine Ausstellung, die sich rund um Deutschland, also ein bisschen auch um das Hier und Jetzt. Der Bericht war wirklich ganz schön im WDR 5, falls du dir das nochmal anhören willst, ein ausführlicher Bericht gewesen. Es geht so ein bisschen um das Deutschland Hier und Jetzt, was nicht mehr richtig greifbar ist und was man versucht zu greifen auf eine künstlerische Art und Weise, aber auch auf eine ernsthafte Art und Weise und da so ein Spagat irgendwie hinkriegt, also eine künstlerische Ausstellung zu machen mit interaktiven Sachen und dann trotzdem aber, wie lange habt ihr daran gearbeitet, an der ganzen Geschichte?
So ungefähr ein Jahr.
Genau. Und Philipp
Käsbohrer. Philipp Käsbohrer und also die ganze Crew, genau. Also ich ist ja nicht meine alleine, sondern wir sind ja viele Leute zusammen. Und das Absurde daran ist, dass du erstmal ein Jahr an sowas arbeitest. Ich kenne das, also das letzte Mal, dass ich ein Jahr an irgendwas gearbeitet habe, war, weiß ich nicht. Also vielleicht so größere Fernsehprojekte, aber so ein Jahr an was sitzen und dann wird es eröffnet und deswegen ist die Aufregung auch so einigermaßen groß gewesen und deswegen war ich auch so gnadenlos überfordert mit dieser Situation, weil das ist ja dann, das wusste ich auch nicht, so eine Eröffnung ist dann ja so eine Art Party und du kannst ja mich vorstellen auf einer Party.
Warst du der Partyredner? Musstest du die Party eröffnen?
Nee, ich glaube,
alle so geile Eröffnung, können wir abhauen. Nee, hast du was sagen müssen oder hast du was gemacht am Anfang?
Gab's einen Protest? Ich weiß nicht, ob das erwartet wurde, dass ich was sage. Ich habe aber nichts gesagt, weil ich auch nicht. Ich war dann da so sehr dabei, daran beschäftigt, irgendwelche Sachen noch fertig zu kleben oder irgendwie so mit dem Edding noch was an die Wand zu malen oder so. Also nichts.
Ach, hast du tatsächlich wirklich auch Hand an, also mit selber mitgearbeitet?
Ich glaube,
vor der Kamera.
Wollen wir das Thema nicht ein bisschen später aufräumen? Weil ich habe das Gefühl, ich will da auch gar nicht so gerne drüber reden, weil mir es total nicht unangenehm ist. Aber weil es total, das ist so eine totale.
Ich bin aber, weißt du, Ganz ehrlich, in meinem Bekanntenkreis, die meisten machen entweder Musik oder sind im Fernsehen. Dass einer mal eine Ausstellung macht, kommt selten, selten vor. Deswegen bin ich auch ein bisschen neugierig und dachte,
so, pass auf.
Das ist gerade, ja.
Also ich sag mal so, dieses Projekt, ein Projekt mit vielen Fallstricken, jetzt mal Hosen runter. So, ein Projekt mit vielen Fallstricken. Man will sowas machen, man glaubt, das ist eine gute Idee, ohne zu sagen, man ist Profi in dem, was man tut, aber dann ist mir aufgefallen, ich bin in nirgendwas, was ich mache, Profi. Und ehrlich gesagt, wer von sich behauptet, man ist erst professioneller Künstler, ist eigentlich kein professioneller Künstler, sondern der ist einfach ein Arschloch.
So, ja, also das ist.
Und dann war auch ich habe also gewusst, ich sag mal, die Hürde ist relativ hoch, die Scheiße finde Firewall steht auf jeden Fall. Journalisten, die kommen, haben vor allem Spaß daran, einen fertig zu machen. So, und dann habe ich gedacht, okay, erstmal habe ich keinen Bock, mit 30 Journalisten die gleichen Fragen zu beantworten, weil auch natürlich die wahnsinnig viele Leute sich
anmelden haben. War denn viel Presse da?
Wahnsinnig viel, und dann wollten alle kommen und auch, was, wie skandalträchtig wird es jetzt mit Polizeischutz, ja. Teil 2, Böhmermann, jetzt haut er auf die Kacke. Und dann haben wir gesagt, nee, pass mal auf den Kram habe ich keinen Bock. Erstmal sollen die dann nicht mit ihren fucking Kameras reinlaufen, um dann irgendwie das Internet wieder voll zu machen mit irgendwelchen Bildern in der DPA-Bilddatenbank, wo man sich das alles schön von zu Hause aus angucken kann, ohne dass man weiß, was das ist. Das ist das eine, also keine Kameras erlaubt. Da war schon die Hälfte der Leute mega angepisst. Also die ganzen Journalisten, die mit Kameras kommen wollten, die ganzen Fotografen, sowieso alle mega angepisst. Pressefreiheit, Eingriff in die Pressefreiheit. Da habe ich gedacht, nee, es gibt 6 Fotos von der Ausstellung, könnt ihr euch ja runterkopieren, wenn ihr wollt. Ansonsten dann müsst ihr halt reinkommen und euch das angucken und die Bilder hinterher malen vom Bildgerichtszeichner oder sowas. Und die zweite, ja. die Krawallwelle noch weiter noch mehr Krawallpotenzial zu schaffen, die Journalisten alle zusammen zu einem Gruppeninterview einladen. Und zwar nicht eine Pressekonferenz, sondern wir haben so einen Stuhlkreis aufgestellt und haben allen Journalisten gesagt, die kommen wollten, ja, ihr könnt gern kommen, aber es gibt nur ein Interview, weil die Information ist begrenzt. Wichtig ist, die Information ist begrenzt, es gibt nur eine Information und ihr müsst
daraus schon was machen. Du hast das Interview gegeben, dieses eine?
Ja, wir saßen im Stuhlkreis. Philipp und ich saßen im Stuhlkreis, also Philipp ist einer der beiden Geschäftsführer der Firma und wir also machen dann die Interviews oft zusammen.
Und dann durfte jeder eine Frage stellen von den Journalisten?
Nein, alles, oder? Erstmal war das total
durcheinander.
Das letzte Mal, dass ich im Stuhlkreis gesessen habe, war beim Jugendrotkreuz in Bremen-Nord vor 25 Jahren. Und ich meine, es hat am Anfang was total Ekelhaftes. Man möchte wirklich so ein Wollknäuel hin und her werfen. Aber dann, so nach 5 Minuten, diese soziale Kontrolle, die so ein Stuhlkreis ausübt, auch auf Journalisten, also die wissen, wenn die jetzt eine Frage stellen, wird nicht nur der Künstler scheiße gefunden, sondern auch der Journalist von den anderen Kollegen wird dann sofort...
Wenn die Frage scheiße ist. Bei der Berlinale oder so, wenn da die ganzen Journalisten aufstehen und eine Frage stellen müssen und wenn der Schauspieler einen schlechten Tag hat oder irgendwie gut drauf ist und sich dann lustig macht über den Journalisten, dann stehst du da vor all diesen anderen Journalisten und bist der Arsch. Das ist ja auch eine besondere Macht, die man dann hat. Das finde ich manchmal dann immer ganz interessant, wenn dann der Schauspieler sagt, ja, das war eine sehr dumme Frage, aber ich beantworte sie gerne. Hast du das auch so gemacht?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich war nämlich auch sehr aufgeregt, weil ich auch diese Sozialkontrolle natürlich, die auch mich betraf. Und es lockerte sich aber so nach 10 Minuten auf. Und das Interessante war, erstmal fiel total in dieser kleinen Runde auf, wer eher ging. Und was ich glaube, die Journalisten auch nicht wussten, ist, dass es natürlich auch Teil eines noch anzufertigenden Stücks in der Ausstellung ist, ein Ding geworden. Ne? Und auch ganz, ganz unterschiedlich. Ein Artikel ist überschrieben mit der Emanzipationsprozess von Harald Schmidt. Also offenbar war das dann das, was bei einem hängen geblieben ist. Dann noch ein anderer irgendwie...
Aber wieso denn bei der Ausstellung?
...to the current people calling themselves the chosen ones as a synagogue of Satan. I mean, he said that they will pretend to be Hebrews or whatever he called them in the Bible. I'm not sure of the actual word that he used. He said they will pretend to be of the chosen race, but they are not. So he warned us that this would happen, but they are not part of the, lost 10 tribes of Israel.
Right. We're going to have a gentleman on Monday who's going to go through the history of the Jews, which I think will be very interesting.
Great.
So, Sam, be sure and tune in Monday. Yeah.
Absolutely. Thank you very much.
Okay. Thanks, Sam. Let's quickly take John in California. John, welcome to the program.
Yeah, good morning, Deanna. Thanks a lot for taking my call. You have an interesting show, as usual. And,
thank you.
Deanna, I just had a question for you really quickly. You said a couple of times in the past few weeks...
Echte Künstler.
Wer war da? Waren Promis da? Michael Schäfer.
Damien Hirst hat gesagt, gut gemacht, Jan. Ich hätte es besser, ein bisschen mehr Diamanten.
Ich hätte es auch besser gemacht. hat er gesagt.
Damien Hirst war da und die Erben von Joseph Beuys waren auch da, die auch gesagt haben,
as much as we have a Jewish controlled government, I believe that they also have that same kind of philosophy, that they can control the opposition so that they can control the results of things. Okay, we're going to a quick 3-minute break. We'll be right back. Alrighty, welcome back. Our guest today has been White Wraith. Her websites are pragmaticwitnessii.wordpress.com and whitewraith.wordpress.com, and we still have John on the phone. You have with the Kennedy assassination, with Pearl Harbor, with various events, the Boston Marathon, the Sandy Hook. You have various theories. You have various scenarios, various ideas. There are multiple pieces of evidence that do not fit together. You have fake actors being interviewed on the street, or in the case of 9/11.
Ekelhaften Fernsehprominenz, die anderen echten Künstler, wie gesagt, dann zu sehr fertig machen, weil dann natürlich die ganzen Vollidioten alle kommen, um den Kultbömi sich anzugucken, der einfach oben sitzt und keinen Bock mehr angeguckt. Nein, überhaupt nicht. Ich hab den ganzen Abend da gesessen und habe einfach nur Cola.
On 9/11, you had Dan Rather announcing the fact that, oh, this looks just like a controlled demolition that we have all seen. All of these things are not just happenstance. They're just not. They were all put there. All of these suggestions, comments are put there in order to program us to believe in a thing. In something that is not legitimate. And so, I mean, that's the way they operate.
I agree with you more than I can probably tell you in the next 10 seconds. And even the Sandy Hook thing, you know, when you start checking around from various information sources, that there is proof in terms of a web page showing that funds were being solicited by United Way for the Sandy Hook victims.
Well, same thing with Haiti. 4 days. Same thing with the Haiti earthquake.
Yeah.
You had right. Clinton and Bush creating a website.
Ich habe mir gestern ein eiskaltes Gölner gezischt. Ein schönes Gölni auf Gölni Zitrone.
Das müssen wir Marco Göllner mal vorschlagen, dass er ein eigenes Bier, ein Göllner, das klingt gar nicht mal so schlimm. Gönn dir ein Göllner, klingt phonetisch schon mal sehr gut. Wie schmeckt das? Ja. Müssen wir Marco mal fragen.
Who knows? It could be any number of things, you know. So
sure. So, but they set it up so that you really can't prove it. Okay.
Well, that's true. That's true. And
okay, John.
Thank you very much.
Thank you for your call. We're running out of time. Thank you. Okay, it's been delightful having you on the program.
Thank you so much, Deanna. I really enjoyed being here, and I look forward to coming back.
Well, I do too, and it's gone by very, very rapidly, and I think that the people who called in, and I look forward to, and people can sign up to get your newsletter.
Yeah.
So mm-hmm. Be sure and do that, and hopefully you will get back some of those listeners or those viewers, those readers that left your website when it went down.
Thank you so much, Deanna. You have a great weekend.
You too. Thank you.
Bye-bye.
Bye-bye, listeners. Talk with you on Monday. Have a wonderful weekend, too. Bye-bye.
Und nicht nur akustische Katastrophe, sondern auch menschliche Katastrophe, weil diese ganzen besoffenen Vollidioten, und deswegen, ich habe eben mich dabei ertappt, wie ich Vollidioten gesagt habe, weil das noch von gestern Abend so hängen geblieben ist, aber eigentlich bleibe ich auch bei Vollidioten, die absolut null Respekt gezeigt haben dafür, dass da jetzt gerade ein Künstler auf dem Steinway-Flügel spielt. Und
Schlimmste. Ich war neulich im Zoo mit meiner Tochter und dann waren wir in der Reptilienabteilung da, also im Berliner Zoo, und da waren irgendwie 20 Kids, die saßen vorher überall die geilen kleinen Tiere, die du selten siehst, und alle haben auf ihr Handy geguckt. Das war auch so eine Sache. Und natürlich ist es so, dass man da eine Aufmerksamkeit haben, auch für die anderen Leute. Ich meine, du liest Chili Gonzalez da ein und der spielt dann da und dann ärgert dich das total. Aber es ist nun mal so, dass die Leute da hinkommen, gucken wollen, aufgedreht sind, saufen auch. Eventkultur ist leider so.
Oh Mann,
also, ich weiß, ist scheiße, ne? Hat er das selber auch bemängelt? Fand er das selber auch doof?
Er fand das total toll und ich glaube, ich kann das auch total verstehen, wenn du dich, wenn du dann da in der Situation bist und mit der Situation arbeitest, ist das wahrscheinlich was anderes, als wenn du da drauf guckst und die ganze Zeit denkst, oh Mensch, jetzt wollte ich, dass Chili auch einen schönen Abend hat und jetzt muss er da so kämpfen unten. Er hat aber, glaube ich, einen Kampf gewonnen am Ende. Der ist ja auch ein echter Profi. Ne? Also der hat natürlich wahnsinnig geschwitzt und allein das ist ja schon angsteinflößend genug. Die ganze erste Reihe hat sich gar nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen.
Stimmt, es ist ein Tier am Piano.
Wahnsinn.
Tier am Flügel.
Und er hat wirklich, und das Geile ist, der ist dann ja auch so gut in der Improvisation, dass der wirklich dann Stücke eingebaut hat, die dann so mächtig waren, dass die Leute gar nicht mehr getraut haben, sich was zu sagen. Und dass selbst der Gastrobereich aufgehört hat, die Gläser runterzuschmeißen vor Respekt und Ehrfurcht. Also es war wirklich echt ganz gut am Ende.
War wirklich das ganz gut, aber trotzdem. Eine Sache, die man als Musiker zum Beispiel, habe ich gelernt, wenn ich irgendwo im Theater spiele und das ist bestuhlt und es gibt da auch noch eine Bar im Raum, immer vorher fragen, ob man den Barbetrieb bitte schließen kann, während man spielt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn hinten die Barfrau irgendwie die Kästen einräumt und du spielst einen Akustiksong. Das ist deprimierend. Das ist echt das Deprimierendste. Also ganz hinten noch einer so, oder die Rede dann auch noch so, hier, kannst du nochmal zwei Kästen an Jola hochbringen? Und du singst gerade, ja, das Lied hier, das bedeutet mir sehr viel, das habe ich geschrieben, eingeschwert.
Klirr.
Ich hatte tatsächlich letzten Sonntag nämlich auch mein erstes Konzert seit einem Jahr in Stuttgart und es war ausverkauft, es war eine große Halle und ich habe gedacht, das sieht total ungemütlich aus und dann kamen die Leute rein und die waren alle aufmerksam und ich war total glücklich und ich habe gedacht, nach einem Jahr habe ich noch nicht die Souveränität wieder auf der Bühne und trotzdem waren da Leute aus Schleswig-Holstein, die mit dem Nachtzug noch zurückgefahren sind. Ich war ganz gerührt davon und alle haben zugehört. Über 1200 Leute. Keine Ahnung, ob es ausverkauft war. Es waren irgendwie 1200 Leute da. Es war jedenfalls super. Und dann habe ich auch gemerkt, du musst umgehen können damit, wenn Leute laut sind wieder. So, das ist schwierig. Hast du vielleicht auch bald? Du gehst ja auch mit deinem Dings, obwohl das ist ja auch eine laute Big Band. Die geht ja mit dem Fernseher auf Tour, oder?
Wieso machen sie das? Wieso? Sie machen ja jetzt eine Ausstellung, dann wollen sie auch noch mit ihrer Band. Wieso machen sie das? Herr Böhmermann, wieso machen Sie das? Das ist wirklich eine der dümmsten Fragen, die ich mir vorstellen kann.
Wir werden das
gefragt. Ich weiß nicht, ich möchte das nicht zuordnen, aber in diesem Journalistenkreis. Wieso machen Sie das? Und dann auch noch die einschränkende, den Fragenvorsatz, wenn man sich Arbeit von professionellen Künstlern anguckt. Punkt. Und dann haben wir dann gesagt, wir sind Laien und wir arbeiten auch nur mit Laien zusammen. Und wenn wir eines Tages professionelle sind, dann kommen sie mit einem Bolzenschussgerät und erschießen uns. Ne? Und das sind die Momente, wo du dann weißt, okay, du bist eigentlich doch in der richtigen Richtung. Weil,
das ist mir in dem Bericht über dich gestern auch aufgefallen. Das ist dann letztendlich, was nur mal groß in den Medien auch immer hängen bleibt und was auch gestern in diesem Bericht im WDR über dich gesagt wurde, immer dieses Ding, er provoziert. Man wartet auf die Provokation. Und ganz ehrlich, das ist ja auch so eine Sache, man provoziert vielleicht mal oder hat mal was gemacht, aber das ist ja auch nicht der Grund, warum man mal angetreten ist, irgendwie eine Sendung zu moderieren oder wirklich als Künstler zu arbeiten. Und bevor man eine Fernsehsendung hattest oder ich eine Platte rausgebracht habe, saß man doch auch irgendwie da rum und dann hat man sich zwar nicht als Künstler gefühlt, aber hat tagelang zu Hause an irgendwelchen Gags geschrieben oder sich Stories ausgedacht und all den ganzen Kram. Und ich meine, warum hat man damit überhaupt mal angefangen? Und ich meine, hat man sich ja nie gesagt, man will nur zum Fernsehen oder war es nur dein Traum, Fernsehmoderator zu werden?
Und die Frage ist ja auch schon falsch. Also wo bleibt die Provokation? Natürlich ist die ganze Ausstellung die Provokation. Das überhaupt zu machen, ist die größte Provokation. Weißt du, und du merkst ja auch, es funktioniert. Also es provoziert ja auch alle. Ne? Also du siehst dann da diese ganzen, auf der einen Seite verzweifelten Journalisten, die versuchen das irgendwie in Worte zu kleiden, dann in ihrer Verzweiflung fallen die dann immer wieder auf diese Fernsehsachen dann zurück. So nach dem Motto, ja, im Fernsehen, da wenigstens erreicht er ein gewisses Publikum. Hier auch ein schöner Satz, mit der Ausstellung ist man nach einer halben Stunde durch. Nach einer halben Stunde das war wirklich, eine Journalistin schrieb, nach 30 Minuten hat man alles gesehen. Das ist so,
wenn du im Stechschritt da durchläufst. Das ist, genau. Warst du mal in Berlin im Jüdischen Museum, das ist riesengroß.
Nach einer halben Stunde hat man alles gesehen.
Nach einer halben Stunde hab ich alles durchgehabt. Ich bin einfach durchgelaufen, ich bin gerannt dadurch.
Ja, das ist. Ich habe mich da vorgestellt. Ich habe es nicht verstanden und wollte es aber auch nicht verstehen. Aber ich habe mich dann geärgert, dass ich nach einer halben Stunde durch war. Nach einer halben Stunde war ich durch. Auf eine Art auch rührend, ne? Ist auch rührend auf eine Art. Aber wieso machen Sie das?
Das ist eigentlich eine Ja, das ist aber, das ist typisch. Das liegt daran, dass man sich jetzt mal auf ein Gebiet wagt, was nicht allen vielleicht gefällt oder wo man auch mal wieder angreifbar wird. Und dann ist das halt so. Dann wollen die ihr Payback geben.
Ja,
ich sehe das auch schon. Ich habe mich überlegt zum Beispiel, nächstes Jahr kommt die Platte, im Januar kommt mal eine neue Platte raus, ne? Muss ich kurz mal sagen. Im Januar kommt die raus. Ja. Und ich lasse nur eine Kritik machen, und zwar von der Specs. Ich lasse das nur von der Specs schreiben.
Ja, aber dieser Druck wird wahrscheinlich, unter dem Druck wird wahrscheinlich der Specs-Autor jetzt schon anfangen, sich zu ritzen. Und
der
am Ende
Typ,
nicht anders
der über Ketka die Kritik geschrieben hat, der soll nochmal alle Fremdwörter rausholen und das richtig nochmal auseinandernehmen. Das ist ja,
aber ich
nimmt dich das noch mit, Kritik? Nimmt dich das, trifft dich das für die Leute, ärgert
über
dich für die anderen Leute, die da gearbeitet haben? Die da
Nein, bei der Ausstellung überhaupt nicht. Die größte Provokation, das war uns von vornherein klar, ist es überhaupt zu machen. Als wir uns tief in die Augen geguckt haben und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, da wussten wir schon, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Jetzt ist sowieso zu spät und deswegen ist auch scheißegal, was sie schreiben. Das ist total egal und deswegen arbeiten wir da auch damit. Also das wird auch, wie gesagt, ein Teil da, es gibt eine große freie Fläche, die extra dafür reserviert ist, dass wir aus diesem Stuhlkreis ein bereits quasi bestehendes Exponat jetzt noch bauen. Und das, deswegen kratzt mich das überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich ganz schön tatsächlich. Und es ist mir auf jeden Fall gestern Abend aufgefallen, nach diesem Pressegespräch, dass wir haben ja einige Gemeinsamkeiten, ganz viele Sachen, die wir nicht gemeinsam haben. Wir zwei jetzt, ne, um es mal nur mal wieder, die Männer, die um sich kreisen die ganze Zeit. Und das ist das, was letztlich uns den Halt gibt und viele Leute auch verstört und abstößt. Aber ich glaube, was uns beide total verbindet, ist, dass wir letztlich Eindringlinge sind, immer in einer fremden Welt. Weil ich habe schon total oft von echten Musikern gehört. Der Olli Schulz, der kann ja nur 5 Akkorde.
Du kannst echt nicht singen und immer so echt scheiß Mucke. Habe ich auch schon. Ja,
die sagen, der Olli kann nicht singen, der kann nicht Gitarre spielen und er macht trotzdem Musik. So. Mhm. Und das Schlimme ist für diese Leute, die das sagen, und das sagen die natürlich aus der Motivation heraus, dass es auf eine Art funktioniert, wo es bei denen überhaupt nicht funktioniert. Nämlich auf eine völlig Musik ohne Doktortitel und trotzdem kann er behandeln, weißt du? Der Musikarzt ohne Doktortitel und trotzdem hat er den Krebs geheilt. Und alle Leute wundern sich, warum? Wie ist das? Warum ist das so? Und dass man eigentlich
das ist
immer
ja
fremder
bisschen,
ist, überall.
Ja, ein bisschen freut man sich, aber auch inzwischen habe ich auch wirklich tatsächlich das Gefühl, dass die Leute, ich meine, die ärgern sich ja auch dann darüber. Wieso verkauft der Platten? Wieso kommen da Leute? Der kann das doch gar nicht. Weil die auch einen anderen, es gibt halt Leute, die finden das halt geil, wenn einer geil zum Beispiel so bei Superstar, oh, der hat eine tolle Stimme, der kann toll Sachen nachsingen. Also so, die haben dann eine tolle Stimme, aber trotzdem nimmt es mich das nicht mit. Und das hat man zum Glück gelernt, man ist da cooler mit geworden. Also ich habe jetzt echt ein paar Monate an der Platte gearbeitet und wenn die rauskommt, dann wird ein Tag nach der Platte, das ist aber schon immer so gewesen, Leute schreiben, ja, die ist scheiße. Daran hast du jetzt 3 Monate gesessen, zu Hause, nachts gearbeitet und dann wird das sofort zunichte gemacht, so von irgendjemand, der da auch ein bisschen Spaß dran hat oder auch ein bisschen denkt, so, wieso darf der jetzt, das ist eine 8. Platte, der muss mal aufhören damit oder so. Aber irgendwie ist das doch schön, im Alter dann auch sich so ein bisschen zu freuen, wenn andere sich noch ärgern wenigstens darüber. Also es ist ja genauso, dass sich einige ärgern, dass du eine Ausstellung machst. Wieso darf der das? Ja, eigentlich ist die Frage, warum die Frage an dich, wieso machst du das? Das heißt eigentlich, warum darfst du das auch noch machen? Warum, hör mal auf jetzt.
Ja, oder wieso machen Sie das und wieso machen Sie das und nicht ich?
Ist genau, auch so eine Frage. Bin ich hier nicht? Warum bin ich eigentlich nicht der Künstler? Ja, bisschen unterschwellig ist es ja auch alles so.
Ja, Arbeit habe ich eigentlich darauf verwandt, übrigens, das weiß man ja, also kann ich jetzt auch mal offenlegen bei so Ausstellungen, ich wusste das ja auch nicht vorher. Am meisten Arbeit und Energie habe ich darauf verwandt, den museumspädagogischen Dienst, oder ich weiß nicht, wie das heißt, also die Leute, die quasi die Führungen organisieren. Und das muss man sich im NRW-Forum, was ja wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten eine echte Institution ist in Nordrhein-Westfalen, ein ganz tolles Gebäude aus den 20er Jahren, die ganze Anlage direkt neben der Tonhalle Düsseldorf, kennst du die eigentlich? Das ist direkt am Rhein.
Ich war nie da.
Wunderschöne Veranstaltungshalle aus den 20ern, riesiger Kuppeldom, also ganz, ganz toll. Mhm. Hitler ist quasi schon in der Architektur, man riecht ihn schon, dass er bald kommt. Und das ist so ein Gelände, was wirklich auch im Winter besonders toll ist. Also wenn da Schnee liegt, ist es, glaube ich, nochmal schöner. Und das, was man nicht vergessen darf, ist, laufen da auch diese ganzen Abo-Kunden durch. Also der Rotaria-Club Düsseldorf wird dann da durchgeführt. Und der größte Spaß ist eigentlich, wenn dieser pädagogische Dienst oder diese ganzen Erklärer, wenn die dann erklären, was das ist und was der Künstler sich da vielleicht bei gedacht haben könnte. Und da habe ich ganz viele Stunden dann verbracht, denen das zu erklären, damit die das dann weitergeben können, was die einzelnen Ausstellungen, die Stücke bedeuten könnten, weil da wird's ja erst wirklich interessant. Also nicht, wenn die Leute kommen, die ohnehin kommen, sondern wenn die Leute kommen, die
Ja, aber will man das noch erklären? Ja. Ich finde, ja.
Ja, nein, das wird natürlich auch nicht erklärt nach dem Motto, das ist das jetzt, sondern das könnte es eventuell sein.
Ach so,
und dann stehen die Leute davor und dann müssen sie sich dazu irgendwie verhalten, ne, und müssen dann mit dem Gefühl, mit dem sie reingegangen sind, irgendwie ein neues Gefühl oder das alte Gefühl bestätigen. Und dann diese Vorstellung, dass da so ein 80-köpfiger Rotaria-Club durchläuft und sich meine die ganze Scheiße anguckt, ist natürlich fantastisch. Also ist natürlich fantastisch.
Ja, ist auch.
Also das alleine deswegen ist es schon allein toll.
Ich glaube auch vor allem, weil man das vielleicht nicht mit der Ernsthaftigkeit eines manch anderen Künstler angeht. Ist das dann auch noch lustig?
Nein, wir kommen vom Witz und wir wollen auch wieder zum Witz zurück.
Wir verschwinden so zum
Witz. Ne? Und das merkte man auch gestern.
Wir verschwinden mit einem großen Witz.
Im Unterschied zu vielen anderen Ausstellungen, ich glaube, dass die Stimmung gestern Abend war sehr, sehr gut. Es war eigentlich eine große Party und die Ausstellung, wenn die von vielen Leuten gleichzeitig besucht wird, das ist, die Leute haben einfach Spaß, das ist einfach natürlich, die merken irgendwann, das ist ab Quatsch bis zu einem gewissen Punkt, manche Sachen sind auch kein Quatsch. Man kann das als Quatsch hinnehmen, wenn man ein bisschen angesäuselt ist. Und wenn man aber sehr ernst durchgeht, kann man da auch richtig drin versinken vielleicht. Also hoffentlich an einigen guten
Stellen. Ich will mir das auch noch angucken. Ich will mir kurz ein bisschen Musik machen, kurz einmal durchatmen. Ich muss einmal lüften. Ich habe nicht gelüftet. Ich merke gerade die ganz stickige Luft bei mir. Ja. Ich habe mir eine kleine Sprecherkabine gebaut. Es dürfte nicht mehr so hallen in meiner Wohnung. Beziehungsweise Sprecherkabine ist falsch. Ich habe Kartons um mich herum aufgebaut. Wir müssen heute noch ein bisschen reden, auch über unseren Weihnachtszirkus, Jan. Dann habe ich auch noch ein paar kleine Sachen hier auf dem Zettel, die ich mit dir durchgehen will. Und gestern habe ich tatsächlich gestern einen kleinen Böhmi. Abend mit Böhmi. Ich habe gedacht, der Böhmi, der macht ja die Ausstellung. Ich sitze zu Hause, habe mich um den Weihnachtszirkus ein bisschen gekümmert und habe mir Gedanken gemacht und habe dann auch noch das Neo-Magazin mit Jürgen Vogel gesehen. Und der hat ja inzwischen Zähne zwischen den Lücken, ist mir aufgefallen. Also das ist ja echt, ich weiß, es wurden schon viele Witze gemacht über die Zähne von Jürgen Vogel, aber ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, Jürgen Vogel. Und es ist so, werden im Alter die Lücken noch größer. Es ist ein unfassbar charismatischer Mund. Also dieses ganze Ding, und ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie mich lustig drüber machen, aber es ist krass, wenn man den länger nicht gesehen hat. Und Jürgen Vogel, ich bin uns schon öfter mal begegnet, ich finde den auch super und so. Da denkt man immer noch, auch nach einigen Jahren, krass, das sind übersichtliche Zähne. Also wirklich.
Und kann ich gleich auch noch was dazu erzählen?
Ich erzähle dir auch mal
kurz.
Ich habe zu Jürgen Vogel
gute Sachen zu sagen, aber gleich
erst. Super Typ. Ich habe aber gleich eine kleine Gossip-Geschichte mit Farin Urlaub und Jürgen Vogel, die erzähle ich gleich hier in meiner Sendung, weil die schon so lange her ist und eine gute Geschichte. So, hier ist Fest und Flauschig. Wie heißt die Sendung heute nochmal? Was ist das Thema der Sendung, Jan?
Wieso machen Sie das, ist das Thema der Sendung.
Wieso machen die das?
Und ich möchte gerne einen Song auf die Playlist, und pass mal auf, jetzt geht's nämlich los. Ich hab's mir handschriftlich extra aufgeschrieben. The most wonderful time of the year. Oder in the year, the most wonderful time of the year von Andy Williams, kommt jetzt auf die Feeding Wonder Playlist von mir.
Song.
Das heißt, es geht los, obwohl heute erst Totensonntag ist, es geht los mit Weihnachten. Und ich habe meine alte Spotify Weihnachtsklassiker Playlist wieder rausgekramt und es funktioniert sofort. Es ist die schönste Zeit, wenn man diese Lieder wirklich hört. Ich höre das auch wirklich und ganz ehrlich.
Ist es nicht noch ein bisschen früh für Weihnachten?
Marzipankartoffeln seit Anfang Oktober esse ich jetzt regelmäßig. Es ist für mich jetzt an der Zeit für Musik aus. Es ist Ende November, da kann man das hören. It's the most wonderful time of the year von Andy Williams kommt von mir auf die Liste.
Okay, und von mir kommt ein schöner Song auf die Liste von John Lennon, Watching the Wheels. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Hast du dir mal John Lennon gewünscht?
Nee, ne? Nee, ich glaube nicht, nein.
Watching the Wheels, Klassiker. Finde ich gut, auch ein bisschen weihnachtlich. Hier ist Fest und Flauschig, gleich sind wir wieder da.
Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn.
Mach ich nicht.
Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Elmshorn. Nö. Der Arno Dübelweiler, hier ist Fest und Flauschig. Es ist ganz früh am Morgen. Normalerweise moderieren wir immer diese Sendung abends und sind total ausgeschlafen. Hier sind zwei kleine müde Bären heute, zwei Podcast-Bären heute am Mikrofon. Jan hatte Ausstellung. Ich habe die ganze Woche mich auch fast nur mit wirklich den letzten Vorbereitungen für meine Platte, so mit Coverschießen und all so ein Kram beschäftigt, den Titel der Platte, habe ein Konzert gespielt. Jetzt finden wir hier zusammen. Und wo du gerade darüber geredet hast, der kann ja nicht so mit 5 Akkorde und so. Kleine Geschichte zum Thema Jürgen Vogel würde ich dir gerne erzählen, die ich damals wirklich faszinierend fand. 2005 habe ich meine zweite Platte bei Sven Meyer in Hamburg im Studio aufgenommen und ich hatte zur ersten Platte ein Konzert, wurde eingeladen von den Ärzten, einer Band, die wir beide schätzen, schon seit unserer Kindheit kennen, und Farin Urlaub hatte ganz nebenbei mich gefragt, wenn du mal einen Job hast für einen alten Mann, sag doch Bescheid, weil ich ihm gesagt habe, ich nehme die zweite Platte auf. Und dann habe ich ihm ganz freundlich gefragt, ob er Lust hätte, ein Intro mit mir zu sprechen und einen Chor zu singen. Und das hat er gemacht bei dem Lied Badbench auf meiner zweiten Platte. Und es ist nirgendwo drauf verzeichnet, weil ich das auch cool fand, dass eigentlich nur wir das wissen und nur Insider das rauskriegen. Und ich saß aufgeregt mit Sven Meyer, meinem Produzenten, im Studio. Und es war für mich schon so ein, also es war also ein Ritterschlag, beziehungsweise ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass der tatsächlich so sagt, ja, ich komme morgen vorbei. Am nächsten Tag stand er dann pünktlich im Studio und wir standen da zu dritt, haben uns gegenseitig Songs vorgespielt. Farin hatte gerade seine zweite Platte, Das Ende der Sonne oder so heißt sie, seine zweite Soloplatte gemacht. Und dann kommt Jürgen Vogel zufällig ins Studio, der mit der Hansen-Band, da gab es im Film Keine Lieder über Liebe, auch Musik gemacht hatte mit ehemaligen Kollegen, also mit Kollegen von mir, und kam ins Studio rein. Und da stand ich, 2005 war das, mit Sven Meyer, Jürgen Vogel und Farin Urlaub und fand das schon ziemlich cool. Und dachte so, wie geil ist das? Also das war für mich schon scheißegal, 5 Akkorde, er kann nicht singen. Farin Urlaub und Jürgen Vogel sind da im Studio, wenn ich meine Platte aufnehme. Das war natürlich Zufall. Und dann sitzen wir da so und machen Mittagspause und ich gehe mit den beiden essen und Jürgen, der ja auch ein sehr echt ein offener Typ ist, fängt so an, Farin so ein bisschen auszufragen, sag mal, wohnst du auch hier, wo kommst du denn eigentlich her und so, und Farin antwortet ganz freundlich und es war total nett und irgendwann musste Jürgen wieder zum Dreh, der hatte gerade Pause und dann guckt mich Farin Urlaub an und meint so, sag mal, wer war denn das eigentlich? Und ich meinte, ey, das war Jürgen Vogel, einer bekanntesten deutschen Schauspieler. Und das echt, kenne ich gar nicht, aber nett.
Und kenne ich gar nicht, aber nett.
Und du musst sagen, 2005 war Jürgen Vogel echt schon, also da hatte der schon viele, also viele Filme gemacht und so weiter und so fort. Ja. Und Jan alias Farin Urlaub, ich hoffe, ich darf diese Geschichte einfach erzählen, weil die so sympathisch und auch so weltfremd dann war in dem Augenblick, meinte dann so, ich das hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Sag mal, wusste der wirklich nicht, wer Jürgen Vogel ist? Weil ich war da die ganze Zeit und dachte so, oh, ich hatte auch gar nichts mehr zu sagen. Ich wollte den beiden beim Reden gerne zuhören. Und im Nachhinein meinte er, wer war denn das eigentlich? Ja, es ist kleine Geschichte nur.
Ja, das ist echt, aber ich glaube, bei Farin Urlaub denke ich auch mal, der braucht das auch, der braucht die Welt gar nicht, weißt du? Der hat sich, glaube ich, von der Welt verabschiedet, der war ganz lange in der Welt und jetzt fährt er mit dem Motorrad um die Welt und macht Fotos. Kann ich aber auch total verstehen.
Hat er auch mir mal so gesagt, ich habe mich immer mehr, aber ich glaube trotzdem einmal, wenn die Ärzte noch eine Tour machen, oder? Das wäre cool.
Ich hoffe.
Also ich glaube, ich hoffe, dass
Bela auch. war letztens irgendwie in irgendeiner Sendung im Internet, habe ich ihn letztens irgendwo gesehen. Also Bela ist ja einigermaßen oft zu sehen. Farin und Rott eigentlich gar nicht. Also eigentlich gar nicht.
Rott, er arbeitet als Produzent oft und Farin ist nicht da, ist nicht in Deutschland meistens so. Aber die letzte Platte ist schon ziemlich lange her und ich glaube, dass das auch eine Band ist, die da kein großes Tuwabu macht, wenn die sich auflösen, sondern sagen, so, das war's jetzt. Und das traue ich ihnen ohne weiteres zu, dass die sich jetzt nicht irgendwie mit Konfetti oder allem verabschieden wollen.
Oder gar nicht.
Und das Gerücht gab's ja auch schon mal. Ich würde es allerdings auch schade finden, also einmal nochmal die Ärzte sehen, live habe ich auch so oft gesehen und 2003 oder 2004 habe ich in Losheim, war das, keine Ahnung mehr, irgendwo in Süddeutschland, im Vorprogramm von denen gespielt und du kennst die Ärzte-Fans, wenn du da auf der Bühne im Vorprogramm bist, da wollen alle die Ärzte sehen. Und dann kam aber Bela auf die Bühne und meinte, ey, hier kommt ein Typ, der ist echt super, hört euch den mal an, und keiner kannte mich, ich ging auf die Bühne und er so, gib dem Typen eine Chance, also irgendwie auch freundlich, und ich kam auf die Bühne und das gesamte Publikum, wir wollen die Ärzte sehen, wir wollen die Ärzte sehen. Aber trotzdem, war trotzdem sehr, sehr schön. Ja, muss man auch mal machen. Das gleiche hatte ich einiger vor mit Wir sind Helden. Und jetzt habe ich gestern gesehen, Judith Holofernes von Wir sind Helden macht mit bei dieser Sendung, wo man The Voice.
The Voice oder sing mein Song?
Das, was Mark Forster macht. Was macht Mark Forster?
The Voice Kids.
Irgendwie sowas.
Beides? Singen, wo die,
der
wo
macht
die
alles. Mark Forster nee, macht die
nach,
alles
nach, im Fernsehen. Nach Südafrika fahren und dann irgendwie sich gegenseitig unter Tränen die eigenen Songs vorsingen. Ist das das?
Oder nee, das ist Sai Vanadu, glaube ich, gewesen. Das war Sing mein Song oder Kenn die Verschwörungstheorie. Das war hinter dem Song. Das war diese Sendung, die er gemacht hat, wo sich Leute gegenseitig die Songs... da hatte ich mal eine ähnliche Idee vor Jahren, Sängertausch. Zum Beispiel hier, der Sänger von Rammstein singt eine Woche bei den Flippers und umgekehrt. Das wäre nochmal
ein Konzept. Flippers gibt's leider nicht mehr.
Nee, ist einer tot. Bei den Flippers habe ich früher gearbeitet. auf dem Konzert. Das war der einzige Schlagzeuger, ganz kurz, der einzige Schlagzeuger, der während das Lied lief, mit beiden Händen gewunken hat ins Publikum. Das Schlagzeug hat weitergespielt. Das war ein faszinierender Trick.
Ah, du, ich habe hier noch zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Und zwar einmal kurz, mir egal, bin erst 14, habe ich hier stehen. Das ist eine aktuelle Meldung, eine schreckliche Geschichte. Ich glaube, mal gucken, in Berlin oder in Hamburg hat irgendein kleiner Junge auf dem Spielplatz einen 22-Jährigen abgestochen und dabei gesagt, mir egal, bin erst 14. Messerstecher-Teenager. Ist in Berlin, natürlich, wo sonst, in Berlin.
Oh Gott.
So ein kleiner, etwas dicker 14-Jähriger. Mir egal, bin erst 14. Das Problem ist, und das vielleicht für alle Leute, die auch planen, sowas zu machen. Mit 14, das, man kann das sagen, wenn man 13 ist, aber mir egal, bin erst 14, weil ab 14 klicken die Handschellen.
Oder
er ist nicht gestoppt, ich glaube, ich nur verletzt. Aber mir egal, bin erst 14, falsch. Mir egal, bin erst 13, das geht. Mir egal, bin erst 14, da klicken die Handschellen trotzdem, das ist dann erstmal egal.
Ja, und auch, ich finde dieses, ganz ehrlich, ich fand schon immer diese Radikalität mit dem Messer, also das ist auch einfach so eine Hemmschwelle, wenn man sich überlegt, jemandem Messer irgendwo reinzurammen. Also das ist geht.
Ich habe immer Messer dabei, um jemandem anderen Leuten einfach mal ganz spontan einen Apfel zu schälen. Weil wie oft kommt das vor, dass man im Zug sitzt und dann denkt, wenn ich jetzt ein Messer hätte, immer ein Messer zum Apfelschälen mit dabei. Immer so ein Apfel ganz langsam schälen. Kennst immer du diesen Apfelschältyp, die den Apfel nicht einfach essen, sondern den vor sich dann so entkernen und dann den Strunk so rausschneiden und dann vor einem so ganz langsam, wie mein Opa früher Kartoffeln geschält hat. War das bei euch früher auch so, dass die Großväter dafür zuständig waren, die Kartoffeln zu schälen und zu putzen, während Oma in der Küche gestanden hat?
Das war
bei
uns so tatsächlich war es auch so. Und wir haben Krabben gepoolt. Wir saßen alle am Tisch und dann Opa hat vom Fischmarkt Krabben mitgebracht.
Oh Gott, der riesige Haufen Krabbenmüll.
Genau, und dann diese fischigen Hände dann.
Und diese kleinen Fühler, die sich dann irgendwo, die Fühler, die dann so runtergefallen sind auf die Erde, und dann findest du so irgendwie auf dem Küchenboden dann nach so zwei Wochen so einen kleinen Krabbenfühler oder so ein Beinchen.
Genau, tatsächlich.
Die Kindheit in Norddeutschland. So ein großer, das wissen die Leute in Bayern ja gar nicht. So ein Krabbenkarkassen, der da so auf dem Tisch liegt, das wissen die Leute gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Wir sind früher nach Federbader See gefahren mit der ganzen Familie am Samstag, um uns frische Krabben zu holen, bevor die gepoolt wurden von der Poolmaschine. Man konnte auch an einer Poolmaschine beim Poolen zugucken. Ist Poolmaschine immer nicht so ganz so gut. Die richtig guten Krabben werden per Hand gepoolt, immer noch. In Marokko mittlerweile, aber oder von alten Damen hinterm Deich.
Ich habe damals gar nicht so gerne Krabben gegessen. Inzwischen Nordseekrabbensalat mit so einer fetten Mayo ist das Beste morgens auf dem Brötchen. Ist richtig. Wir hatten das, glaube ich, schon mal, die großen fünf Frühstücksaufschnitte. Da ist auf alle Fälle Krabbensalat ganz weit vorne bei mir gewesen immer. Schweinebraten, Krabbensalat, das sind die großen Sachen. Hast du schon gefrühstückt heute Morgen? Ja,
nee, noch gar nicht. Ich habe zwei Milchschnitte gegessen. Auch so ein Assi-Frühstück, was sich seit 36 Jahren nicht geändert hat. Früher immer...
Du bist kein Frühstückstyp, oder?
Absolut, ich hasse Frühstücken. Und interessanterweise habe ich das auch also ein bisschen weiter vererbt an einige meiner zahlreichen
Nachkommen,
dass sie tatsächlich, es gibt auch eine Fraktion in meiner Nachkommenschaft, die auch kein Frühstück isst. Es ist offenbar nicht eine Sache, die psychologisch, also die offenbar
aber in mir drin eigentlich ist Frühstück ist die Mahlzeit der Champions. Und wenn du dich an einen frisch gedeckten, also ich esse gerne im Hotel, weil da musst du dir das nur noch nehmen. Ich glaube, mir liegt es einfach daran, ich bin zu faul, das Frühstück mir zu machen morgens. Das ist der große Grund. Also das ist so eine Sache. Und jetzt haben wir, sag mal, Sue, bist du eigentlich im Mikrofon gerade? Unsere Redakteurin Sue?
Ja. Hier?
Bist du eigentlich ein Frühstücksmensch, wollte ich mal wissen?
Ab elf.
Aber du bist eine Karrierefrau, ne?
Nein. Also ich habe es noch nicht bemerkt bis jetzt. Oh.
Jetzt klingelt tatsächlich hier mein FaceTime, das ist Gisbert zu Knüpphausen.
Geh doch mal ran.
Mal gucken. Gisbert? Warte mal, annehmen. Gisbert? Warte mal. Hallo Gisbert, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Hörst du mich? Nee. Ich bin gerade hier live auf Sendung. Ich rufe dich gleich zurück. Tschüss. Hier war irgendwie FaceTime angemacht. Das weiß der nicht. Der weiß das doch nicht. Die kriegen das nicht mit, was ich sonst so mache. Sue, du bist als Karrierefrau. Verzichte mal da aufs Frühstück.
Nein. Auf was willst du hinaus? Nein, ich frühstücke.
Ich wollte generell wissen, eigentlich, wie viel noch ein Mensch in dir steckt. Weil ich habe gehört, du machst auf Spotify jetzt noch eine andere Sendung. Wir sind nicht mehr deine einzigen. Also stimmt das?
Ja, das stimmt.
Das stimmt, ne?
Ja.
Machst du jetzt Karriere?
Nein.
Okay.
Ich wollte dich mit so einem Unterton.
Nee, das ich habe irgendwie Angst.
So ein höhnischer Unterton.
Nein, ich habe irgendwie Angst, dass wir Sue verlieren.
Nein,
weil ich das, gerade
das
gehört,
tust du nicht. Nee, auf keinen
wirklich
Fall.
Nicht?
Nein.
Bleibst du uns?
Ja, ich mache das ja auch nicht alleine. Also.
Mit wem machst du das?
Naja, mit meiner Firma und mit dem Daniel von Spotify. Wir haben uns was zusammen ausgedacht. Und
Daniel von Spotify, ein Adeliger.
Ja.
Oh, Daniel von Spotify.
Herr von Spotify. Von Spotify.
Nicht ich finde es einfach.
Spotify, sondern von Spotify.
Das dürft ihr gar nicht falsch verstehen. Ich bin einfach neugierig manchmal. Weil ab und zu ist es so, dass man auch Leute, die einem dann ans Herz gewachsen sind oder an die man sich gewöhnt, dass die auf einmal sagen, ja, ich habe jetzt was Besseres. Da muss man auch mal hinterfragen dürfen, was bei dir so gerade sonst so los ist.
Ja, aber du weißt doch, dass ich auch viele andere Sachen mache, oder?
Ja, aber das sind alles meist illegale Geschäfte, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber
so, jetzt ganz kurz nochmal zurück zum Frühstück. Entschuldigung, wenn du sagst, nicht vor 11, aber du hast ja auch, ich glaube, bist du nicht auch im Besitz mehrerer schulpflichtiger Nachkommen?
Ja, die frühstücken aber alle.
Ja, aber das wissen ja viele Kinder nicht und das habe ich auch erst gemerkt als Erwachsener, dass Erwachsene in so zwei Schichten leben, zumindest wenn sie Freiberufler sind, dass es morgens das Showfrühstück gibt für die Familie und danach wird sich einfach wieder hingeknallt. Dann wird geschlafen, rumgevögelt, dann um 11 nochmal gefrühstückt.
Nee, das ist nicht voll. Bei mir ist das nicht.
Du machst morgens die Cornflakes rein, machst dann auch so mit den Kindern mit und so?
Ja, also ich sitze dabei, aber wir haben so eine Theke direkt in der Küche und das ist also jetzt nicht so richtig gesetzt.
Und da steht hier sind die Cornflakes, los.
Ja, so on the fly, da kommt man so vorbei und jeder frühstückt so ein bisschen und dann
also das ist eine ganz offene, Familienstruktur bei
genau.
euch.
Offene Ganztagstheke. Abends ist gesetzt, ja.
Okay. Sag mal so, wir haben bald den Janolli Weihnachtszirkus. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, deswegen wollte ich dich gerade mal jetzt dazu holen. Wäre es für dich okay, wenn Jan und ich so ein bisschen, also ich habe mir überlegt, Jan und ich machen diese Sendung schon so viele Jahre jetzt, ne? Und ich habe jedes Jahr ein bisschen, irgendwann kommt das Gefühl, vielleicht entfremden wir uns irgendwann. Und jeder zieht nur noch seinen Stiefel durch und wir mögen. Und also man wird irgendwie elfenbeinturmmäßig. Und ich möchte vor allem beim Weihnachtszirkus mal versuchen, da wieder so ein bisschen zu connecten. Und dazu bräuchten wir dich auch, weil ich glaube, es wäre ganz gut, wenn Jan und ich einfach mal nicht nur irgendwie da anfangen zu moderieren, sondern auch generell mal wieder versuchen, den anderen ein bisschen kennenzulernen. Wärst du dabei, so ein paar Sachen mit uns zu machen?
Ja, klar.
Die vielleicht so ein bisschen Bonding ist das Thema für die nächste. Jan, wenn wir das nächstes Jahr noch weitermachen wollen, dann müssen wir uns wieder bonden. Und ich dachte, beim Weihnachtszirkus haben wir die Möglichkeit, den Leuten mal so ein bisschen zu zeigen, was wir noch von dem anderen also wissen, was wir nicht wissen und sollten uns da vielleicht einen kleinen Wettbewerb begeben.
Ja, finde ich gut.
Ja, ist eine sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Dass wir auch ein bisschen was Weibliches auf die Bühne bekommen, weil das ist mir, also ich bei der Sendung, was mich am meisten stört, eigentlich, dass hier zu viel, wirklich, wir sind so Testosteron geladen, wenn man ein Projekt funktioniert oder nicht. Und dass da einfach ein bisschen was Weibliches auf die Bühne kommt. Vielleicht finden wir noch andere Frauen, die bereit wären, ihre Prominenz
allein unter Frauen. Ja.
In den Dienst von Fest und Flauschig Zuhörern zu stellen, ja.
Also wenn wir uns,
du bist dabei.
Ich bin dabei.
Ich finde es super, wenn wir ein paar Frauen in die Sendung holen, die Sendung auch machen. Und wir einfach, weil wir benehmen uns auch immer besser, wenn Frauen da sind, ja. Ganz ehrlich.
Ja, das stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Das heißt, der Weihnachtszirkus, ganz kurz nur für meinen Terminkalender, am 18.12.
18.12. Genau.
18.12.
Tempo. Und ihr fragt einfach noch ein paar Frauen, ob die mitmachen wollen.
Frauen aus unserer Umgebung.
Ach so.
Showfrauen.
Und ganz kurz, das haben wir, glaube ich, letzte Woche gar nicht. Wir wollen das wieder so machen wie letztes Jahr. Erstmal gibt es natürlich einen kleinen Vorsprung oder zumindest einen Bonus für Leute, die letztes Jahr mit dabei waren, wo es leider nicht weiterging. Nach der Hälfte, also wir haben dann 90 Minuten gemacht, aber wir konnten und wollten dann nicht mehr weitermachen, aus bekannten Gründen. Alle Leute, die letztes Jahr da waren, werden auf jeden Fall bevorzugt.
Dass ihr das hinbekommen habt, das habe ich angezweifelt. Tatsächlich ist es jetzt so, dass wir das wohl hinkriegen, dass die Leute dann nochmal bevorzugt werden.
Wahnsinn. So,
eine Organisation, die dahinter steckt.
Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wollen wieder alles, was an Geld quasi verdient wird, wollen wir komplett spenden.
Behalten.
Und zwar der Olli und Jan Foundation, die sich um Jan und Ollis Not kümmert.
Genau, wenn irgendwann mal wirklich alle Stricke gerissen sind, wenn Ausstellungsverbot in Düsseldorf oder in ganz Deutschland und ich auf keine Bühne mehr, weil der sechste Akkord nie gekommen ist auf der Gitarre.
Genau.
Kann ja alles kommen.
Ja, nee, also wir wollen es wieder spenden. Ich würde es so gerne so machen wie letztes Jahr. Das ist jetzt, wir machen jetzt gerade offenes Brainstorming in der Sendung, ja, dass jeder von uns zwei gemeinnützige Organisationen hat, an denen die das Geld 50-50 verteilt werden. Das war nämlich letztes Jahr ganz schön und jeder von uns bringt zwei mit. Und auch das, und ich sage das direkt vorweg, es gibt natürlich ganz viele andere gemeinnützige Organisationen, die es auch verdient hätten, aber es ist eben die subjektive Auswahl von uns beiden und das war letztes Jahr eigentlich ganz schön. Letztes Jahr war es, glaube ich, Greenpeace, Amnesty International, was, Reporter ohne Grenzen? Weißt du das noch so?
Nee, weiß ich nicht.
Hattest du nicht Wikipedia oder sowas gesprochen?
Ach, stimmt. Wikipedia, Amnesty International, du hattest das Kinderhospiz und Greenpeace, das waren die vier. Genau, und dieses Jahr würde ich das gerne an vier andere Organisationen geben, wenn wir es hinbekommen oder auch die gleichen. Jeder kann, wie er will, zwei Stück jeder.
Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt schon wieder. Das war nämlich ganz schön toll. Wir waren letztes Jahr, haben wir uns gar nicht so richtig bewusst gemacht, was das wird. Und dann kamen wir da in diese Manege. Und ich habe noch ein Video, wie du mit strahlenden Kinderaugen durch diese Manege läufst, Jan. Das poste ich bald mal, wirklich. Und wie sieht's aus? Harlekin und Clown, lassen wir uns beide schminken. Von dem Publikum vorher.
Ich möchte Weißclown sein. Wenn, dann gehe ich als Weißclown. Aber dann gibt's wieder so Videos, dann machen die wieder Videos und dann ist das, heißt wieder hier, ja, Clown-Böhmi und Clown, Olli, guck mal, da sind sie, die beiden Clowns. Dann wird das nie was mit der ernstzunehmenden Künstlerkarriere, Olli. Dann werden wir uns diese Frage, wann werden sie endlich Profi? Sind sie Profi? Haben sie auch mit Profis zusammen? Arbeiten sie auf der Bühne auch mit Profis zusammen? Das
ist allein genau, die Frage. Aber haben sie auch schon mit Profis zusammengearbeitet? Gute Frage.
Wieso machen Sie das? Wieso machen Sie das?
Wir laden nur Frauen ein. Das war ja früher immer mein Traum übrigens. Dies mit mein bester Freund Arne und ich haben überlegt, wir machen eine Party, laden aber nur Frauen ein und sagen dann mitten auf der Party, komisch, gar keine anderen Typen da. Das haben wir uns dann auch nicht getraut. Ist ja komisch, keine Typen gekommen, nur 20 Mädchen hier, weiß mir auch nicht wieso. Das waren so kleine Gedanken, die man früher hatte. Ja, ja. Wir machen den Janolli-Zirkus. Sue, du musst so ein bisschen durch die Sendung führen da auch, ne? Also du musst so ein bisschen, fördern. Wir müssen dich ein bisschen pushen und fördern. Hast du auch mal einen Song für die Playlist? Das wurde mir nämlich ein paar Mal gefragt, ob Sue nicht auch mal. Viele möchten dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich krieg öfter mal E-Mails. Deswegen habe ich gedacht, du lässt ein bisschen was von deiner Persönlichkeit.
Ich bin so leicht schmierig. Ich krieg öfter mal E-Mails. Und ohne, dass ich genau sagen möchte, was da drin steht. Aber viele
Leute. Ich würde gerne was auf die Playlist packen.
Ja, mach doch mal, was denn?
Olli, hilf mir mal. Du kennst doch bestimmt den Isländer, Asgeir. Kennst du den?
Asgeir Sigurvinsson. Das war ein Fußballer von Stuttgart.
Warte mal, ich muss mal.
Ja, der hieß so.
Der singt jetzt auch.
Der singende Fußballer.
Aber die Frage ist, wieso macht er das? Wieso singt der Fußballer jetzt?
Wie spricht man den denn aus, diesen Isländer? Asgeir?
Und wie heißt er weiter?
Also Asgeir.
Asgeir.
Und der war Montag in Berlin. Ja, warte mal, ich muss mal eben hier reingucken. Und ich finde ganz toll Torrent.
Torrent, so, das ist das jetzt Song. Auf der Fidi und Bumsi Playlist, ist Torrent dabei.
Cool, dankeschön.
Dankeschön, ich
danke,
bitte dich, du machst, da musst, wir haben uns zu bedanken, dass du jede Woche irgendwie diese Sendung abhörst. Ist nicht immer einfach für dich. Ich muss auch über eine Sache reden. AC/DC, Malcolm Young, der Bruder von Angus Young, ist gestorben im Alter, glaube ich, von 67 Jahren, war schon seit längerem krank. Auch eine Band, von der man sagt, die haben immer nur einen Song gespielt. Ich bin großer AC/DC-Fan gewesen. Und als ich AC/DC mit 15 entdeckt habe, die Highway to Hell, Back in Black, das waren wirklich große Platten und das ist wirklich geile Rock'n'Roll-Musik gewesen. Irgendwann wurde es wirklich langweilig. Ich habe AC/DC aber dreimal live gesehen. Und was keiner so richtig weiß, Malcolm Young war eigentlich der Chef von AC/DC, hat viele große Riffs geschrieben und Angus hat da vorne rumgeturnt in seiner Schuluniform. Ich habe AC/DC immer sehr geliebt. Am Ende jetzt mit Axl Rose irgendwie am Gesang, das hat mich alles nicht mehr interessiert. Ich glaube, das Ende der Band ist hiermit offiziell, also kann ich nicht sagen, aber Angus Young wird es bestimmt auch bald bekannt geben. Es ist vorbei mit AC/DC und AC/DC war eine tolle Rock'n'Roll-Band. Irgendwann hat jeder eine Phase, wo er AC/DC hört. Oder du nicht, Jan, AC/DC mal gehört?
Gar nicht. Ich verbinde immer mit meiner Zeit bei HR3, okay, wo ich Morgenmoderator war und alle die fanden alle AC/DC super. Das war immer so.
Ich weiß, das ist leider auch eine Spießer. Da haben auch AC/DC irgendwann für sich entdeckt. Kann man trotzdem nichts gegen sagen. Die haben so viele unglaublich gute Songs gemacht. Und ich weiß genau, was du meinst. Irgendwann so, ja, AC/DC, das findet dann auch der Chef von der Bank gut und so. Trotzdem gute Band gewesen. Rest in Peace, Malcolm Young. Deswegen packe ich auf die Fidi und Bumsi Playliste Rock'n'Roll Damnation von der Platte Power Age. Ich finde sowieso, die großen drei AC/DC Platten, Power Age, Back in Black und Highway to Hell. So, Nummer für ACDC-Nerds. Hast du auch noch was? Ja. Übrigens noch eine Sache. Morrissey will ich, ich den Verstand verloren. Wir können uns jetzt jede Sendung über Morrissey irgendwie hier...
Ja. Es ist ja, ich glaube, der Krebs hat gestreut. Es ist, muss man wirklich so sagen, der Krebs hat gestreut. Es ist wirklich komplett Baller. Es ist wieder, er hat's in den 90er Jahren öfter auch schon mal gemacht, so angekratzt, diese ganzen Populisten-Supf irgendwie. Das ist, hat er damit schon damals gespielt und immer dann gesagt, dass er falsch verstanden wurde, wenn Journalisten geschrieben haben, wie rassistisch und wie nationalistisch ist er eigentlich. Wie alle verkauft es dann so als Freidenker, Quergeist und so. Es ist letztlich, ich glaube, das ist das Rückwärtsgewandte des Alters. Er ist einer dieser wütenden Herren, über die wir in der Sendung auch schon gesprochen haben. Ne? Irgendwann weißt du nicht mehr, wie es nach vorne geht, dann bist du an der Wand mit dem Gesicht und musst dich halt umdrehen und zurücklaufen. So ist es eben. Und das kann man
ist das der einzige, aber ist das der einzige Ausweg, irgendwann so ein verbitterter? Das ist ja nun mal auch schwer. Guck dir mal alte Leute an. Das ist jetzt gar nicht jetzt irgendwie, ich bin ja selber 44 inzwischen. Aber wie ist denn die Hoffnung, wenn du über 70, also wenn Morrissey ist ja noch, ist er schon 60? Ich glaube, das ist Ende 50 jetzt. Wird man automatisch mit dem Alter so ein vergrummelter, menschenverachtender oder weltverachtender Mensch? Wie sieht die Hoffnung aus?
Ich glaube, wenn du auf der Suche nach Antworten bist und glaubst, dass es eine Antwort gibt, also dass du irgendwann am Ziel bist und dann merkst, das Ziel ist nicht da, dann suchst du weiter das Ziel. Und ich glaube, wenn dich irgendwann irgendwie die Erkenntnis einsinkt, dass es kein Ziel gibt, sondern immer nur voran, ohne dass man weiß, wo man ankommt, dann ist das, glaube ich, führt das irgendwann zu Frustration. Das haben wir doch, das ist das gleiche, das Thaddäus-Syndrom. Irgendwann dreht sich diese Suche nach der Wahrheit oder nach einem finalen Sinn, dreht sich dann nach innen und dann fängst du an, dich selbst zu zersetzen. Oder andere zu zersetzen und
oder du wirst ein reaktionärer Wichser oder auch so eine Leute, die auf einmal alles, was sie gemacht haben, ihr Leben so Horst Mahler, der früher mal irgendwie ein RAF-Anwalt war und auf einmal Nazi wurde, auf einmal wird das gesamte Ding umgekippt. Ich bin gespannt, was bei uns noch passiert. Ich hoffe nicht sowas, keine Ahnung, aber wir achten auf den anderen. Du packst noch einen Song auf die Playlist, dann machen wir kurz Pause und dann sind wir nochmal gleich wieder da.
Ja, bei mir auf der Playlist ist ich möchte die Weihnachtsplaylist, wenn es okay ist für euch, die Weihnachtsplaylist weiter ab, aber ist doch okay, oder? Dann sickert das so langsam in die Weihnachtsplaylist ein und irgendwann
nächste Woche sickert das durch, dass wieder Weihnachten ist dieses Jahr, meinst du? Wissen, okay?
Ich finde die Stimmung ganz toll und ich glaube, der ist schon auf der Playlist. Dann nehme ich einen anderen, nämlich The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood ist, glaube ich, von letztem Jahr noch oder von Anfang des Jahres auf der Playlist. Dann nehmen wir von Tom Petty and the Heartbreakers Christmas All Over Again. Einfach weil er auch dieses Jahr gestorben ist und es ist eigentlich ein schöner Weihnachtssong.
Gute Idee, bis gleich.
Hallo, mein Name ist Boris Blocksberg und ich bin auf Ketamin im Berghain. Seit ich Fest und Flauschig höre mit Jan und Olli, komme ich langsam wieder runter. Dafür wollte ich mich bedanken.
Hallo. Fest und flauschig am Toten Sonntag. Wieso machen Sie das? Ist das Thema heute. Wir sind immer noch da. Wundert mich eigentlich, dass wir noch nicht abgebrochen haben, weil wir sind so versoffen. Kommt im Laufe der Sendung sind wir
aufgeblüht. Ja, ich bin. Ich leier beim Reden. Also ich habe nichts getrunken. Ich bin müde. Ich habe auch gestern einfach nur wenig geschlafen. Du auch. Und das ist ja für uns schon so wie Saufen, wenn wir einfach wenig schlafen.
Ja, und interessanterweise habe ich einen totalen Kater, obwohl ich nicht getrunken habe gestern Abend. Ich glaube, ich nenne es den Sozialkater und das ist ein Phänomen, was ich schon vor vielen Jahrzehnten kennengelernt habe, dass man im Rahmen von einer Feier, wo viele Leute trinken, am nächsten Morgen trotzdem sich fühlt wie verkatert, obwohl man nicht gesoffen hat. Vielleicht durch die Ausdünstungen oder sowas, dass man dann so quasi mitbetrunken wird. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht.
Bei mir inzwischen auch so. Egal, ob ich abends trinke oder nicht, am nächsten Tag bin ich fertig. Wahrscheinlich, weil so viel Energy gesaugt wird. Ja?
Ich habe noch zwei Sachen. Und zwar möchte ich gerne einmal, zum einen im Rahmen der Aktion, ich unterstütze Äthiopien, das ist ja eh klar, möchte ich jetzt ein neues Ding ins Leben rufen. Und zwar,
Zusatzland.
Nicht ein Zusatzland, sondern ich möchte Menschen danken. Ich möchte einfach mal der Feuerwehr danken. Ich finde, wir sollten alle mal der Feuerwehr danken, weil die kommt, wenn es brennt. Und ich lass mich da inspirieren von der Plakatkampagne in Berlin, wo einfach nochmal gedankt wird dafür, dass man das als Verwaltungsmitarbeiter in Berlin einfach diese Schlangen aushält, wenn Leute ihren Personalausweis verlängern möchten. Es wird ja gerade großflächig in Berlin den Menschen gedankt, die in der Verwaltung arbeiten. Und ich finde, finde ich das nur richtig. Vielen Dank Feuerwehr. Und ich finde, wir sollten regelmäßig Leuten im öffentlichen Dienst danken, einfach, dass sie ihren Job machen. Und Feuerwehr ist für mich untere, alle sagen absolut. Polizei, Polizei, aber Feuerwehr, das ist ein Job, der ist knallhart. Das ist nämlich wirklich lebensgefährlich und zwar fast jedes Mal, wenn du da rausfährst. Na, nicht so Polizei, Strafzelle und sowas, das kann ja eben jeder. Nee, aber Feuerwehr ist schon gefährlich. Feuerwehr ist schon sehr gefährlich.
Ich habe lange in der Wiener Straße gewohnt, in Kreuzberg, und da quer gegenüber von mir war die Feuerwehr. Und bei der WM 2006 saßen die Feuerwehrmänner immer mit dem großen Fernseher vor der Feuerwehrwache und haben geguckt und ich fand das so cool. Ich habe gedacht, alleine dafür lohnt sich das, Feuerwehrmann zu werden, da mit den Jungs zu gucken, und alle gehen so vorbei und denken so, geil, da sitzen die Feuerwehrmänner, die gucken jetzt auch Fußball, aber wenn es brennt, dann sind die zur Stelle. Feuerwehrmann, guter Beruf. Ich habe auch immer Feuerwehrmänner abgefeiert. Hat irgendwas. Menschen retten, viel mit dicken Schläuchen zu tun, und ich glaube, da geht auch einiges bei den Girls.
Ich bin letztens an einer Feuerwehrwache vorbeigelaufen mit Kindergeburtstagsgruppe, die ich begleitet habe. Meine Kinder hatten nicht Geburtstag, sondern ich war nur als Begleitung dabei. Und dann haben da die Feuerwehrleute ihre Wagen poliert. Es war ein wunderschöner Sonntag. Und dann sahen die Kindergruppe und dann, weißt du, was die Feuerwehrleute gesagt haben? Habt ihr nicht mal Lust, euch in den Wagen zu setzen? Und dann sind wir da schöne Stunde lang, eigentlich wollten wir nur kurz zum Minigolf. Und dann sind wir da auf dem Weg einer Feuerwehrwache angehalten und dann haben in den Wagen gesessen, den Umkleideraum gezeigt, dürfen die mal einen Helm aufsetzen, mal die Stange angucken, wo dann runtergerutscht. Und wusstest du, was total geil ist? Diese vorbereiteten Klamotten von Feuerwehrleuten, die haben quasi ihre Stiefel, die stecken aber schon in der Hose drin, dass du quasi in die Stiefel reinsteigst.
Ja, die schlüpfen da nur noch rein.
Dieser Umkleideraum sieht total lustig aus, weil alles auf, wir müssen sofort in den Wagen springen, vorbereitet ist. Und das war wirklich, die Kinder haben, Minigolf war scheißegal, hinterher haben alle von der Feuerwehr geredet. Also, das
ist auch faszinierend.
Mit der Polizei ist übrigens auch schon mal passiert.
Ich wurde letzte Woche angehalten, fällt mir gerade dabei ein. Haben mich angehalten, weil ich aufs Handy geguckt habe. Ich muss sagen, ich habe mich selber extrem geärgert. Ich könnte jetzt eine witzige Story draus machen, aber ich habe mich geärgert, weil ich auch das nicht mehr so geil finde, weil ich nun mal auch im Alter bin, weil ich auch Vater bin und so. Ich finde immer, wenn einmal im Leben, da bin ich wirklich so geworden, einmal was passiert, wo du jemanden anfährst oder wirklich überfährst, du wirst dein Leben lang nicht mehr glücklich. Und ich habe mir das abgewöhnt, aufs Handy zu gucken beim Autofahren. Aber da war das dann so, ich hatte gerade irgendwie einen Song von mir selber gesucht, den ich bekommen habe zum Anhören im Autokanzel. Und dann haben die mich angehalten, haben mich nur verwarnt und ich habe auch wirklich, bin zu Kreuze gekrochen, weil ich das auch wirklich doof fand im Augenblick. Ich dachte, ach Mann, das ist witzig, wenn mit Anfang 20 mal einmal diesen, also, aber jetzt nicht mehr, das ist auch uncool. Ich habe mich wirklich geärgert, ich habe mich schlecht gefühlt. Die haben es hingekriegt, waren aber sehr nette Polizisten. Finden wieder viele uncool, wenn man nett über Polizei redet, ich weiß, aber.
So. Und jetzt noch die zweite Sache ist, das hast du und das Thema nochmal vorhin aufgeworfen. Und zwar das Wort,
Strapse. Genau, das Zusicht noch schnell für uns die Strapse anschließt vor der Sendung. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Strapse echt ein bescheuertes Wort ist. Und was man auch sagen muss, Strapse hat mich noch nie, das ist auch so 70er, 80er Jahre, erinnert mich an ältere Männer aus meinem Familienkreis, so, oh, guck mal, die Ingrid Steger, die immer die Strapse an, da hier gehabt beim Klimbim und so. Ey, Strapse klingt scheiße. Sagt noch einer Strapse.
Jetzt zieht vor allem noch einer Strapse an. Ist das?
Findet ihr das ja noch scharf, wenn niemand so Strapsen anhat? Das ist ja die Frage.
Ganz kurz, hattest du schon mal eine Freundin, die Strapse angezogen hat?
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber haben wir es einfach noch nie erfahren.
Ja, wenn eine Frau welche anhat, sagst du ihr dann, das sieht scheiße aus? Oder tust du so, als wäre es so scharf?
Ey Baby, zieh mal Strapse an.
Wenn die dich überraschen will mit Strapse zu Hause. Also wenn du kommst nach Hause mit Strapse.
Ist das nicht der Punkt in der Beziehung, wenn man überrascht wird von einer Frau mit Strapse, wo man sagen muss, Dankeschön, ciao?
Ja. Zieh die Strapse aus, ich will Sex. Ich, keine Ahnung.
Wie wäre es denn umgekehrt? Wie würde man denn seine Freundin, wenn man merkt, es läuft nicht mehr so richtig, jetzt möchte ich mal meine Freundin überraschen oder meine Frau überraschen, womit denn?
Mit der Lederunterhose.
Ich habe mich überrascht. Fotos habe ich überlegt. Ich habe gerade ein Fotoshooting gehabt tatsächlich, und ich sehe auf den Fotos für meine Verhältnisse sehr gut aus. Und ich habe überlegt, ich sehe so gut auf den Fotos aus. Nächstes Mal bringt ein Foto von mir. Ja, ich sehe nicht immer so aus wie heute. Ich habe aber auch hier ist mal ein Foto vom guten Tag von mir. Fotos vielleicht.
Ein Erotikkalender.
Ja.
Nee, ja, ich weiß nicht. Nee. Ich glaube, der Überraschungseffekt ist irgendwann einfach weg in der Beziehung, oder? Keine Ahnung. Obwohl, ich habe auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die sind 10 Jahre zusammen, und ich glaube, die vögelt ihm auch die Seele aus dem Leib. Aber das ist jetzt, also die bewundert Steffi Graf und Andrea Gassi.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass der Sex bei Steffi Graf und Andrea Gassi wirklich super ist. Glaube ich wirklich.
Ich glaube, die lieben sich. Ich glaube, die lieben sich. Weil immer, wenn einer von denen eine Rede hält, bedankt er sich bei dem anderen, der andere weint immer. Ich glaube, das ist echt, oder die haben echt lange geübt zu Hause für die Nummer, aber die läuft immer. Also, kriegt mich auch immer. Dein Lieblings, so. Dein Lieblings, heute die großen Eins. Su, dein Lieblings-Promi-Pärchen.
Ihr beide.
Ach, oh, komm, Su, echt. Oh,
okay, komm, so. Warte.
Die lange zusammen sind schon.
Veronika Ferres und
Hajo.
Wie heißt er?
Nee, der heißt Franjo.
Jan, wie heißt denn der schreckliche?
Carsten Maschmeyer.
Genau, das ist mein Lieblingspromi-Pärchen. Die finde ich so, also bis in jede Faser zum Kotzen meine.
Aber vielleicht sind die glücklich. Bei dir, Jan?
Bei mir ist es Hugh Jackman und seine Frau. Ich weiß nicht, ob sie prominent, seine Frau, aber ich weiß, dass sie ganz lange zusammen sind schon. Und dass er wirklich ein ziemlich aufrechter, zumindest macht er so den Eindruck, ein aufrechter Typ ist. Und ich glaube, das finde ich immer. Deborah Lee Furness heißt seine Frau. Und die sind schon ganz, ganz, ganz lange zusammen. Und das finde ich immer irgendwie rührend.
Bei mir ist Andrea Gassi und Steffi Graf, aber was ich schon gesagt habe, Will Smith und seine Frau. Es gibt diese tolle Sache, könnt ihr euch mal angucken, David Blaine, dieser Zauberer, der geht zu den Leuten nach Hause, zu Prominenten und macht da Tricks, auch zu den beiden von Breaking Bad oder zu, hast du Curb Your Enthusiasm gesehen, die neue Folge mit Larry David?
Noch nicht die neue. Nee.
Da spricht der Psychiater, wird gespielt von, wie heißt er nochmal, Breaking Bad Hauptdarsteller, Brian Heisenberg. Cranston. Ja, genau, der spricht den. Und darin erkennst du einen guten Schauspieler. Der spielt den Psychiater von Larry David. Und ich schwöre dir, nach 2 Minuten denkst du nicht mehr an Breaking Bad. Du denkst einfach, ja, ist der Psychiater. Und das musst du mal nach so einer prägenden Rolle hinkriegen. Wirklich ein mega guter Schauspieler, auch ein Megatyp. David Blaine gibt's auf YouTube. Trick or mit Celebrities. Und da gibt es auch die Nummer mit Will Smith, wo er sich so ein Eispickel durch die Hand jagt. Ist Wahnsinn. Ist wirklich sehr, sehr gut. Ist schon ein paar Jahre alt. Kann man sich angucken. Ja, das waren die großen Eins. Ja? Ja,
wo wir gerade bei Zauberern sind. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob die dir schon aufgefallen sind. Vor einem halben Jahr ploppten die bei mir in meiner Wahrnehmungsblase auf. Und ich wollte dich mal fragen, ob du es vielleicht weißt. Woher kommen eigentlich die Ehrlich Brothers? Und warum sind die zurzeit überall? Google die mal bitte. Die Ehrlich Brothers. Die Ehrlich Brothers. Zwei Zauberer, ich glaube, aus der Pfalz oder irgendwie. Die sehen auf jeden Fall aus. Ehrlich Brothers. Zum Glück sind sie Brüder, sonst würden sie miteinander schlafen. Obwohl, weiß man nicht, ob das sich jetzt ausschließt oder sowas. Die moderne Version von Siegfried und Roy ist eine Frage der Zeit, bis die irgendwie im Mirage spielen oder sowas.
Die waren bei Wer wird Millionär, waren die auch schon, die Ehrlich Brother.
Die Ehrlich die Brothers
aus
sind
wie,
wirklich...
Die sehen beide aus wie Tokyo Hotel. Also wie
die
der
sehen
Sänger,
aus wie zu Ross Anthony aus den 90er Jahren. Ganz, ganz schlimm. Auch die Klamotten und so. Sieht alles aus wie so... Wirklich wie so, wie Zauberer aus den 90ern, also aus der Schlagerwelt, ganz, ganz schreckliche Frisuren. Und die sind wirklich mega gehypt zurzeit. Wirklich Helene Fischer-Level, die sind wirklich überall. Und auf einmal waren die da. Und ich habe die gesehen und dachte, das kann unfassbar, wie das passieren kann, dass jemand, dass Zauberer jetzt wieder Zauberer im Fernsehen sind. Das ist, in Deutschland geht's bergab.
Uri Geller ist doch, der war doch damals der Typ, der hat doch die Uri Geller-Show gemacht. Ich glaube, der hat das Zaubern wieder ein bisschen zurückgeholt. Und die sehen echt scheiße aus, die beiden.
Mann, und ich hab mich gefragt, sind die jetzt in einem Stadion, würden die noch...
Chris und Andreas Reinelt aus Bünde.
Bünde im Niederrhein. Würden wir, wenn wir die beiden einladen würden, sind die jetzt schon so prominent, dass sie nicht mehr kommen würden und sagen würden, für eine Show mit Olli und Jan stehen wir nicht zur Verfügung? Oder wenn wir jetzt zum Weihnachtszirkus einladen würden und die Menschen verzaubern und einfach mal so 10 Minuten eine Zaubernummer mit den Ehrlich Brothers.
Ja.
Ob die jetzt sagen würden, das ist ein Publikum, das würden wir sonst nie erreichen. Ob die kommen würden und ob die so cool wären. Weil ich zum Beispiel mit Florian Silbereisen versuche ich das seit Jahren, den einzuladen. Und ich würde ihn auch total nett behandeln, weil ich das, glaube ich, eine schöne Idee finde, wenn Florian Silbereisen einfach eine geile Nummer mit einer Fernsehsendung macht und wir zusammen irgendwie mit Flair zusammen, Florian Silber, also
zaubern.
zaubern. Das finde ich irgendwie spannend. Aber ob die Ehrlich Brothers schon zu prominent sind, dass sie nicht mehr kommen würden oder ob sie gerade noch kommen würden eventuell und vielleicht bei uns in der Manege einfach mal so ein paar kleine Taschenspielertricks und den Kontostand hochzaubern würden.
Soll ich die mal einladen?
Die können im Podcast ja keine Tricks machen. Es muss ja irgendwie visuell sein.
Die kommen in den Zirkus dann.
Ja, wir wollen noch eine Frauendomäne machen, obwohl die sehen so weiblich aus, dass
die können auch in der Pause auftreten.
Ich guck vorgestern noch den Rommels Wüstenkrieg auf N24 zum Schlafen, zum Runterkommen. Und die dann Rommels Wüstenkrieg und dann läuft nachts dieses Nachrichtenband unten durch, ne? Ja. Und dann stehen da so Nachrichten von wegen jetzt hier Mladic, Kriegsverbrecher, jetzt lebenslang verurteilt, das nächste Nachricht. Materia angelt auch auf Tour. Da stand da einfach, Materia angelt auch auf Tour. Das steht da für N24 in Nachrichten. Ich denke so, alles klar, Kriegsverbrecher, Lebenslang, Materia angelt auf Tour. Was kommt als nächstes? Was?
So völlig ungefiltert. Schlecht kann es uns nicht gehen. Von wegen abgebrochenen Sondierungsgespräche. Obwohl, das haben wir ja, glaube ich, vor einiger Zeit beschlossen, wenn es wieder eine große Koalition geht. Ich gehe in bewaffneten Untergrund. Ich würde dich mitnehmen, Olli, für die Musik im Hintergrund. Im Hintergrund, im Untergrund.
Ich bin DJ. Ich bin ja Resident DJ im Untergrund.
Ja, Wann ist das eigentlich soweit, dass der kritische Moment überschritten ist? Dass es wirklich, dass die Leute wieder aufhören, so differenziert zu denken und dass man eine Untergrundorganisation wieder gibt, die mal wieder ein bisschen für Recht und Ordnung sorgt auf der Welt. Wann ist das wieder soweit?
Ja, wenn WLAN im Untergrund auch ist. Also wenn die da auch irgendwie surfen können.
Ich würde gerne in den Untergrund gehen, aber es ist ein schlecht Handyempfang. Ich würde gerne in den Untergrund gehen, aber es ist nur ein Strich Edge leider.
Ich habe nur Empfang hier.
Wahrscheinlich ist da gar nicht so viel, wie auch da, Olli, wenn du echter Künstler wärst, ne, dann könntest du daraus aus diesem Gedanken was machen, aber leider bist du ja wirklich nur Olli Schulz. Wenn du ein Profikünstler wärst, hättest du aus dem Gedanken schon eine ganze Ausstellung machen können. Und die Leute würden davon, der Rotaria Club hätte sich vor Begeisterung in die Hose gemacht.
Irgendwann arbeiten wir beide mal mit echten Profis zusammen. Ich lerne richtig mehr singen und du, wie meine Ausstellung machst. Bis dahin verbleiben wir einfach als kleine, einfache Jungs. Ich werde jetzt gleich mal unter die Dusche springen und den Tag beginnen, Jan. Das muss man ja echt mal, das ist ungewohnt, dass wir so früh hier irgendwie anfangen.
Aber eigentlich finde ich das ganz schön. Wenn unsere Stimme so im Laufe des Podcasts aufklärt, das ist wie früher. Ich finde, wir sollten das mal wieder machen, öfter mal am Freitagmorgen, weil auch die schlimmen Sachen immer am Donnerstagabend passiert sind. Ich habe auch mittlerweile im völligen Größenwahn die Theorie entwickelt, dass Leute extra Sachen stattfinden lassen nach unserem Podcast, nach dem Donnerstag, damit wir es nicht mehr verarbeiten können. Dass die quasi nicht im Podcast auftauchen wollen. Wenn jetzt die Sondierungsgespräche platzen oder wenn irgendwie jemand stirbt. Ich sterbe erst, nachdem Jan und Olli einen Podcast aufgenommen haben, weil diesen Triumph gönne ich ihnen nicht, dass sie da am Sonntag noch schon drüber sprechen. So, das wirklich, glaube ich, mittlerweile.
Das Schicksal meint es nicht gut mit uns. Jan, ist jetzt... Ich muss heute noch zur Schule, heute ist Elternabend. Freitag lief ein Film mit mir, also heute, Film Hausbau mit Hindernis, muss ich nochmal posten, da spiele ich einen Klempner mit Katharina Schüttler und noch anderen Leuten.
Weißt du, was ist das Größte? Achso, nee, egal. Ja,
ich spiele eine Nebenrolle, ich spiele meine dritte Nebenrolle in einem ARD-Abendfilm in diesem Jahr. Vielleicht ist das nochmal eine Karriere für mich, einfach mal so
für
kleine
mich,
Nebenrolle.
Für mich spielst du immer die Hauptrolle, Olli, für mich spielst du immer die Hauptrolle. In meinem Leben bist du die Hauptrolle. Aber es gibt
gestern Problem, war es wirklich so. Gestern Abend habe ich dann so gedacht, ich wäre jetzt gerne Mäuschen, würde wissen, wie das da ist, weil du hast ein, zwei SMS geschrieben, wo du gesagt hast, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und dann weiß ich auch, dass du es ernst meinst, dass dir das auch
alles überhaupt SMS schreibe.
Ja, genau, weil du selten SMS schreibst. Und dann habe ich ein bisschen geluscht und gedacht,
ich war wirklich auch echt aufgeregt. Ja, aber ich glaube, es ist gut geworden. Ich glaube, es ist echt gut geworden. Und es ist auch auf eine Art wieder was Gutes getan für die Menschen. Es ist auch, ein städtisches Kunstforum und so. Da kann man auch mal die Kohle ausgeben, bevor man sich eine Schachtel Zigaretten kauft oder 1,8 Gramm Crystal Meth mit einem Passat durch Sachsen fährt. Einfach mal irgendwie...
Alles ist
einfach
möglich.
Vielleicht mal ins Museum gehen am regnerischen Tag. Oder mal zur Feuerwehr und mal fragen, ob man den Wagen mal angucken kann. Die sind wirklich mega stolz gewesen. Das war wirklich ganz süß.
Ja, wir huldigen jede Woche hier mit dieser Sendung dem Leben und nächste Woche machen wir wieder die großen 5, dann gibt's neue frische Pimmelwitze aus der Fritteuse und alles Kochtipps. Diese Woche haben wir uns wieder mal um uns selbst gedreht, was daran liegt, dass wir nun mal auch andere Jobs haben und darüber reden wir ganz einfach mal.
Wieso machen Sie das, fragen Sie sich? Wieso machen Sie das? Ja. Aber ist nicht mal ganz schön, dass sich mal irgendwas anderes dreht als um die Welt da draußen, meine Damen und Herren. Und ein letztes Wort noch an Christian Lindner. Christian, ich weiß, du liegst abends in der Dachgeschosswohnung von Jens Spahn und weinst dich bei der Frau aus. Es ist alles halb so schlimm. Leben geht weiter. Auch du machst Fehler.
Er hat das alles geplant, Mann.
Er hat das alles nicht gewollt, vor allem. Er hat das irgendwie alles nicht gewollt. Er hat das alles nicht gewollt. Christian Lindner hat das alles nicht gewollt.
Butter Lindner, wäre doch bloß in seinem Laden geblieben damals. Die haben nämlich auch einen guten Nordseekrabbensalat. Okay, das war's mit Butter Lindner, mit Sue. Bist du noch da? Sag auch nochmal was zu.
Tschüss.
Sag doch mal tschüss.
Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche, ne?
Habt ihr wirklich andere Jobs noch nebenher?
Ja, ich mach, ich modelliere.
Ich modelliere einen Podcast.
Ich Geschlechtsteile.